Zuerst mal ein kleiner Satz in eigener Sache. Ein lieben Gruß von Silvia an alle. Sie muss heute leider wieder mal arbeiten. Werde ich ausrichten. Ich hoffe, ich kann mich dann erinnern. Ja. An etwas glauben tun viele Menschen. Wir kennen das, einige Musiker glauben an die Liebe, oder? I believe in love. Humanisten an das Gute im Menschen. Einige Ratgeber empfehlen, an sich selbst zu glauben. Geschäftsleute glauben an den Markt, an den Wettbewerb. Und Kaiser Wilhelm II. Rufte aus, als er die Erfindung des Autos erlebte: Ich glaube an das Pferd. Als die ersten Christen die Bekenntnisse formulierten, sprachen sie nicht von der Liebe, vom Guten im Menschen oder vom Pferd. Sie sprachen von Gott. Ich glaube an Gott. Auch das tun viele. Nach neuesten Umfragen glauben etwa 55% der Deutschen an einen Gott. In der Schweiz sind das noch 38%, während 39% etwa an eine höhere Macht glauben. Doch an welchen Gott glauben diese Menschen? Oder anders gefragt, was verstehen die Menschen unter Gott? Martin Luther, wir haben vorhin ein Lied von ihm gesungen, ziemlich kämpferisch, meinte einmal, für die meisten sei der Mammon ihr Gott. Doch das sei nicht der einzige Gott dieser Welt, sagt er auch. Denn auch wer darauf traut und trotzt, dass er große Kunst, Klugheit, Gewalt, Gunst, Freundschaft und Ehre hat, der hat auch einen Gott. Also wer sich etwas auf seine Dinge einbildet, auf sein Können, auf seinen Besitz, der hat auch einen Gott. Worauf du nun dein Herz hängst und verlässest, das ist eigentlich dein Gott, sagt er zum Schluss. Mit dem bloßen Satz, ich glaube an Gott, ist also noch gar nichts gesagt, um welchen Gott es hier geht. Und das zu erkennen ist, mit Verlaub, immens wichtig. Wir hatten da ja schon mal eine Predigtreihe, gell, über die Eigenschaften Gottes. Auch da, es ist immens wichtig zu wissen, wer Gott ist und wie er ist. Denn, denken wir ein bisschen zurück, etwa sind es jetzt 90 Jahre, das Dritte Reich sprach zu Anfang viel von Gott. Und sein Führer sei Gott gesandt, hieß es damals. Dasselbe lässt sich von vielen politischen oder weltlichen Ideologien sagen. Wie viele Messiasse, Gottgesandte, Sprachrohre Gottes oder Ähnliches haben wir schon erlebt. Und viele Male hat sich deren Gott nicht als der Gott der Bibel herausgestellt. Und genau darum haben unsere alten Geschwister diesen Gott näher beschrieben. Das Glaubensbekenntnis sagt nun mehr als nur, ich glaube an Gott. Es beschreibt ihn auch als den Gott der Juden und später der Christen. Die Beschreibung im ersten Satz hier macht diesen Gott unverwechselbar. Dieser Gott tritt uns in der Bibel, und zwar in beiden Testamenten, einzigartig und vielfältig entgegen, aber genau beschrieben. Und weil das eben so ist, weil er genau beschrieben ist und weil wir Gott im Wort klar finden können, wie er ist, heißt eben Glauben auch nicht Nichtwissen, oder? Sondern Glauben heißt im christlichen Sinn eben Wissen. Die Botschaft der Bibel muss gewusst sein. Wir müssen sie kennen, bevor wir sie als verbindlich anerkennen können. Ohne Kenntnis dieser Botschaft ist christlicher Glaube gar nicht möglich. Genau darum wurden damals die Täuflinge, und ich weiß nicht, wie das heute noch ist, ob das noch üblich ist, sie wurden damals im Glauben unterwiesen, Wir haben das letztes Mal angeschaut, vielleicht könnt ihr euch erinnern, eben diese Glaubensbekenntnisse stammen ja von diesen Taufbekenntnissen her, oder? Haben sich daraus entwickelt. Ich hoffe, das wird heute auch noch so gemacht. Heute kennen wir ein bisschen auch andere Wege, wir kommen noch drauf. Im Neuen Testament finden wir Zeugnis davon. Nehmen wir den Kämmerer aus Äthiopien. Haben wir auch letztes Mal etwas gehört, oder? Mhm. Ja? Ja? Als da der Philippus dann zu diesem Kämmerer kam, der da auf dem Wagen saß und das Wort studierte, und dann hat Philippus ihn unterwiesen. Es war nötig. Er hat ja gesagt, ich verstehe das nicht. Oder? Apostelgeschichte 8, können wir das nachlesen. Oh, die Geschichte vom Gefängniswärter in Philippi. Dieser wurde erst getauft, als er und sein Haus von den Aposteln unterrichtet wurden. Apostelgeschichte 16. Also diese Unterweisung im Glauben, die ist wichtig. Und sie ist eben so wichtig, neben der Seelsorge, für die Kirche, für das kirchliche Leben, für das Gemeindeleben, für alle Gläubigen. Seelsorge und Lehre. Oder wie es die Kirchen manchmal sagen, Katechese. Eigentlich, um die Menschen auswachsen, damit die Menschen auch im Glauben wachsen können. Beide Dinge sind wichtig. Von der Sonntagsschule über Kinderlager, Kindergottesdienste, Konfirmationsunterricht, Religionsunterricht an der Schule, ja heute vielleicht nicht mehr ganz so, gell? Bibelstunden, Vorträge oder Vorbereitungen zur Taufe, Ehe oder Amt. Wer es mit dem christlichen Glauben aufnimmt, muss wissen, worauf er sich einlässt. Glauben heißt Wissen. Wir müssen wissen, an welchen Gott wir glauben. Und ich will gerne in Erinnerung rufen, nochmals, dass wir miteinander die Gotteseigenschaften schon mal miteinander durchgenommen haben. Wir kommen jetzt ein bisschen auf das zurück hier im Glaubensbekenntnis. Wie wird hier Gott näher beschrieben? Und die erste Beschreibung ist: Ich glaube an Gott, den Vater. Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere jetzt vielleicht ein bisschen innerlich ein bisschen durchschnaufen musste. Das ist ein Bild, das hat, ja, das löst manchmal Kontroversen aus, ich weiß. Und doch eben, was ein Vater ist, weiß jedes Kind eigentlich. Weil wir alle neben einer Mutter auch einen Vater haben. Es ist so. Und zwar unabhängig davon, welche Erfahrungen wir mit ihm gemacht habe. Jeder einzelne von uns. Gute oder weniger gute, vielleicht sogar schlechte oder grausame. Oder auch wenn der Vater gar nicht da war oder irgendwann dann sich aus dem Staub gemacht hat und nur noch auf Fotos anwesend ist. Alle Menschen haben einen Vater, einen leiblichen Vater. Und daher könnte man jetzt meinen, dieser erste Satz, ich glaube an Gott, den Vater, den könnten wir jetzt so stehen lassen und ich müsste nicht mehr darüber predigen. Jeder versteht ja, um was es geht, oder? Aber es gibt dann eben diese Vatergeschichten. Doch was machen wir mit diesen unterschiedlichen Vatergeschichten, mit diesen Vatererfahrungen, die wir alle haben? Nicht alle Väter sind gleich. Da gibt es liebevolle Väter, da gibt es tyrannische Väter, strenge Väter, tolerante, gleichgültige, fürsorgliche oder sanfte oder auch gewaltsame Väter und so weiter. Und wenn wir jetzt alle hier, nur schon in diesem Raum, jeder hat eine andere Erfahrung mit seinem Vater, welche von diesen Erfahrungen trifft jetzt auf Gott zu? Was ist hier gemeint? Ich glaube an Gott, den Vater. Anders gesagt, wenn wir Gott Vater nennen, neigen wir dazu, in Gott unsere Vatererfahrungen zu projizieren. Wir malen ein Bild von unserem Vater, was wir mit ihm erlebt haben, und kleben das so über Gott. Und das ist jetzt, das verstehen wir dann unter Gott, den Vater. Wer einen tyrannischen Vater hat, der sieht in Gott zuallererst den Tyrannen, den Herrscher, oder? Wer einen fürsorglichen Vater hat, erkennt in Gottes Tun oft seine Fürsorge. Wer um die Aufmerksamkeit und Zuneigung seines Vaters kämpfen musste, hat nun das Gefühl, dies auch gegenüber Gott tun zu müssen. Kennen wir, oder? Wer Gewalt und Missbrauch durch den Vater erlebt hat, will von Gott nicht viel wissen als Gott den Vater. Das kennen wir auch. Wir alle kennen solche Geschichten, aber es geht uns selber so. Das sind Gottes Bilder. Dass wir Gott mit unseren menschlichen, also mit menschlichen Eigenschaften ausstatten, die aus unserer Erfahrungswelt stammen, ist erstens mal sehr menschlich, weil wir wissen ja nur das, was uns selber betrifft. Wir wissen nicht, wir sind nicht Gott, wir wissen nicht, wie es bei ihm ist, oder? Weil wir halt eben unvollkommen sind. Und zweitens finden wir diese sogenannten, ja, Fremdworte, und Prediger nehmen gerne Fremdwörter, damit sie schlau aussehen, Anthropomorphismen. Ja, Anthropos, also für den Menschen betreffend, Morphismen, Bilder. Ja, also Menschenbilder. Auch, wir finden diese Bilder auch in der Bibel. Wir haben das auch schon mal miteinander angeschaut. Die Bibel ist voll von diesen menschlich klingenden Aussagen über Gott. Da lesen wir eben vom Vater, von der Mutter, von Gott als König, als Hirte, als Richter, als Arzt, als Freund, Wächter und viele mehr. Er kann lieben, zürnen, wachen oder ruhen, kann eifersüchtig oder enttäuscht sein, kann strafen oder es sich gereuen lassen. Das sind menschliche Ausdrücke. Es ist die Rede von seinen Händen, von seinem Mund, von seinen Augen und Ohren und von seinen Armen. Kennen wir diese Bilder, oder? Und doch haben wir auch gesehen, dass Gott Geist ist. Er hat keinen Körper in dem Sinne, oder? Zwar sollen wir so Gott besser verstehen können, doch diese Anthropomorphismen sind auch problematisch. Und dies hat der griechische Dichter und Philosoph Xenophanes im 6. Jahrhundert vor Christus mal in einem Gedicht veranschaulicht. Mal schauen, ob ich noch gut rezitieren kann. Stumpfe Nasen und schwarz, so sind Äthiopiens Götter. Blauäugig aber und blond, so sehen ihre Götter die Thraker. Aber die Rinder und Rosse und Löwen, hätten sie Hände, Hände wie Menschen zum Zeichnen, zum Malen, ein Bildwerk zu formen, dann würden die Rösser, die Götter gleich Rossen, die Rinder gleich Rindern malen und deren Gestalten die Formen der göttlichen Körper nach ihrem eigenen Bilde erschaffen. Ein jedes nach seinem. Wir reden ja immer so viel, gell? Man soll nicht seinen eigenen Gott machen oder gestalten. Und der Xenophanes, er war nicht Christ, das ist klar. Der hat sich nur Gedanken über die Götterbilder gemacht. Trifft das auf den Punkt. Und doch erwischen wir uns manchmal selber, wie wir Gott in ein Bild zwängen. Er kennt ihr denn zusammen mit unserer Vorstellung von Gott, dem Vater? Jeder hat seine eigene Vorstellung von einem Vater oder eben dann eben von Gott als dem Vater. Die Bibel spricht dieses Problem, das diese Anthropomorphismen eigentlich auch ein bisschen fördern, wenn man nicht aufpasst, direkt an, nämlich in 2. Mose 20,4. Und da finden wir diesen Text. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Und jetzt wird es schwierig. Wenn wir Gott so sehen, wie wir unseren Vater erlebt haben, unseren leiblichen Vater hier auf der Erde, oder eben halt auch nicht erlebt haben, wenn er nicht da war, dann machen wir uns ein Bild von Gott. Wir erkennen, dass unsere Erfahrungen mit unseren Vätern auf Gott bezogen auch solche Bilder sind. Also wir müssen das erkennen. Und so leid es mir auch tut, und es ist nicht leicht, ich rede nicht davon, dass das leicht ist, das müssen wir loswerden. Andererseits kommt aber auch die Frage auf, wenn doch Bilder verboten sind, wieso stehen in der Bibel denn so viele Bildworte über Gott? Weil wir sie ja eigentlich loswerden müssen, gemäß diesem Gebot. Warum redet dann die Bibel mit so vielen Bildern von Gott? Schauen wir uns diese Texte in der Bibel genauer an, machen wir aber eine interessante Beobachtung. Bei diesen Bildworten erkennen wir einerseits die menschliche Erfahrung dahinter, wir haben darüber geredet, andererseits müssen wir uns dann häufig überraschen lassen, dass Gott so gar nicht diesen menschlichen Bildern, also dem menschlichen Pendant, entspricht, sondern etwas ganz anderes macht. Nehmen wir mal diese berühmten Worte Hagars, Genesis 16,13. Ich kürze ein bisschen ab. Du bist der Gott, der mich sieht. Oder? Vorhin wurde auch gebetet, ja, du kennst, Gott kennt unsere Gedanken. Kann man auch vorstellen, er weiß jedes Haar auf unserem Haupt. Er weiß alles über uns, er sieht durch uns hindurch. Vor ihm ist nichts verborgen. Jetzt, Gott sieht alles, was ich tue, was ich sage, und das weckt in einigen Menschen sicher Angst. Da ist ein Gott, der mich kontrollieren will. Da ist ein Gott, der spioniert, was ich tue und was ich sage. Und wehe, ich mache etwas falsch. Und vielleicht erinnert es euch, dass man früher oft mit diesem Gott sieht alles die Kinder erzogen hat. Oder? Quasi, er sieht, wenn du nicht brav bist, wenn du deine Eltern nicht ehrst und so weiter. Dann gibt das eine innerliche Abwehr gegen das, was Gott sagt und was Gott ist. Big Brother is watching you. Viele Jahre liefen da auch im Fernsehen so eine Show, gell? Ich glaube, die läuft sogar immer noch. Da kann man Leute beobachten, was sie tun den ganzen Tag. Überall sind Kameras aufgebaut. Aber bei Hagar ging es um etwas ganz anderes. Wo hat sie das gesagt? Und wann? Könnt ihr euch erinnern? Wo war das? In der Wüste, ich glaube an einem Brunnen, oder? Und wann war das? Was tat sie gerade in diesem Moment? Sie war auf der Flucht. Also, hat sie jetzt das eigentlich gebetet, weil sie Angst hatte, dass der Gott Abrahams sie jetzt bestraft? Nein, es geht doch darum, dass Gott einen völlig verlorenen und verzweifelten Menschen, nämlich Hagar auf der Flucht, nicht vergisst. Auch diese Worte von, welcher Prophet war das, gesagt hat, war das, oder ist das in einem Psalm? Ja, manchmal habe ich ein Durcheinander. Wo sagt, ich kann hingehen, wohin ich will, du bist immer da, ich kann ans Ende der Welt gehen oder mich von einem Wal verschluckt, nein, ich weiß nicht mehr genau. Ich kann ans Ende der Welt gehen und du bist auch da. Ich kann in die Hölle hinunter und du bist auch da, oder? Ich kann nirgends hin, wo du nicht bist. Und das kann einem Angst machen, oder? Aber es geht doch darum, auch da, das ist ein Psalm, gell? Ah, oh, danke vielmals. 139, ja genau. Da geht es ja auch nicht darum, dass Gott dich kontrolliert oder diesen Psalmsänger kontrolliert, sondern Gott ist immer bei dir. Und du kannst seine Hilfe in Anspruch nehmen. Er ist da. Er ist der Retter aus Lebensgefahr, wie bei Hagar. Er hat sie dann errettet. Gott sehen. Gottes Sehen ist nicht Kontrolle. Es ist eben anders. Der andere Vater. Es ist lebensrettend. Wir lesen so viele Geschichten über Gott, wo er mit Bildern aus unserer Lebenswelt beschrieben wird, aber dennoch nicht wie ein Mensch handelt. Schon gar nicht wie ein tyrannischer, gewalttätiger oder eben nicht anwesender Vater. Zum Beispiel als Weinbergbesitzer. Das ist das Bild, oder? Ja? Der allen seinen Arbeitern trotz unterschiedlicher Arbeitsleistung, zu verschiedenen Punkten angefangen, oder? In der Zeit, den gleichen Lohn zahlt. Wer würde das heute so machen? Und wenn das einer machen würde, würden nicht die, die von morgen schon da waren, dann auch reklamieren. Ey, der hat ja erst eine Stunde vor Arbeitsschluss begonnen und bekommt den gleichen Lohn wie ich. Das geht doch gar nicht. Aber Gott ist so, wie ein Weinbergbesitzer, der aber etwas ganz anderes macht. Matthäus 20 können wir das nachlesen. Oder der spät heimkehrende Hausherr, das ist das Bild, oder? Der war, ich weiß nicht, irgendwo an einem Fest, der seine Knechte trotz später Stunde zu Tisch bittet und sie bedient, seine Knechte, als Hausherr, nachdem, dass er im Ausgang war und wieder zurückkommt, bedient er seine Knechte. Lukas 12 können wir das nachlesen. Das ist doch undenkbar anders. Oder auch der Hirte, das ist wieder das Bild, oder? Der entgegen aller Vernunft, welcher Hirte würde das tun, sein Leben für die Schafe lässt. Und wenn es nur eins ist, das in Gefahr ist. Er lässt sein Leben für die Schafe. Bild für Christus, ganz klar. Johannes 10 finden wir das. Aber das ist nicht denkbar in unserer Welt. Zwar der Hirte schon, aber das, was dann daraus entsteht, das ist nicht menschliche Erfahrung. Gott ist anders. Der Gott, der Vater, ist anders. Nicht zuletzt als König, Bild, oder? König, so Purpur, Krone und so, hä? Aber dessen Krone eben nicht aus Gold und Edelsteinen besteht, sondern aus was? Aus Dornen. Eben anders, Matthäus 27. Was erkennen wir hier? Gott beschreibt sich in Bildern aus unserer menschlichen, beschränkten Erfahrungswelt. Und doch ist und handelt er denn gar, so gar nicht gemäß unserer Erfahrung. Gott ist anders. Unsere Vorstellung über ihn wird wahrscheinlich nie stimmen, unser ganzes Leben lang. Sich ein Bild von Gott zu machen, das hatten wir vorher schon, was das bedeuten würde. Konkret, wenn wir unsere Erfahrungen mit unseren Vätern auf Gott münzen, ist das zwar verständlich, man kann das nachvollziehen, aber wir verstoßen mal gegen dieses Gebot. Und nicht nur das. Das Schlimme daran ist, wir bestrafen uns selber damit. Wir belassen unser Glaubensleben. Wir werden Kämpfe austragen müssen, die wir eigentlich gar nicht müssten. Weil wir immer gegen dieses Bild kämpfen, das ja eigentlich gar nicht stimmt. Es ist nicht einfach, dieses Bild loszuwerden. Das ist schon so. Manchmal braucht es wirklich auch Kampf in der Seelsorge, damit dieses Bild weggeht. Aber dennoch, Fakt ist, Gott ist ganz anders als die Bilder, die wir über ihn haben. Wir müssen nicht gegen eine eingebildete Vaterfigur im Himmel kämpfen, sondern darauf vertrauen können, dass er da ist und es gut macht. Wir schaden uns selber, auch dieses Gebot ist nicht eigentlich nur gegen Gott gerichtet, wenn wir dagegen verstoßen, sondern gegen uns selber. Müssen wir mal die Gebote anschauen, ist meistens so. Unsere falschen Bilder Gottes führen uns unter Umständen sogar auf Irrwege. Wenn wir falsche Bilder von Gott machen, eine falsche Vorstellung haben von Gott, wie er ist, oder die eine Eigenschaft höher betonen als die andere, was passiert dann? Oder vielleicht Dinge ganz weglassen, wie Gott ist, was passiert dann? Dann gibt es neue Gemeinschaften. Darf ich sagen Sekten oder so? Hä? Irrwege, die nicht in den Himmel führen. Wenn wir Gott nicht versuchen, so zu sehen und lernen, zu wissen, wie er ist, soweit es uns möglich ist, wie es in der Bibel steht, ist die Gefahr immer da, dass wir auf Irrwege kommen. Und darum ist es eigentlich vielleicht auch mal gut, die eigenen Erfahrungen oder Vatererfahrungen beiseite zu schieben und uns auf eine ganz neue Vatererfahrung einzulassen. Alle wollen immer Erfahrungen mit Gott machen. Ja, dann macht Erfahrungen mit Gott. Mit Gott als dem Gott, der in der Bibel beschrieben ist und nicht in den eigenen Vorstellungen besteht. Das wäre super. Bin ich sofort bei euch. Warum eigentlich Vater? Und warum schimpfen heute immer alle über das Patriarchat, das ja früher bestand? Und also ganz, ganz früher. Aber eigentlich schon lange nicht mehr. Aber eben, ja, wieso dann eigentlich Vater? Wieso ist Gott unser Vater? Wisst ihr das? Woher kommt das? Jesus redet von dem. Ja, gut, im Alten Testament lesen wir auch davon. Oder? Auch Gott bezeichnet sich selber als Vater oder eben auch als Mutter. Ja. In der Vorstellung, in der menschlichen Vorstellung, hat das nämlich einen Grund. Und da müssen wir ein bisschen zurückgehen. In der antiken patriarchalen Gesellschaft spielte der Vater eine überaus dominante Rolle. Das wissen wir. Da gibt es viele Gründe dafür. Doch einen, und vielleicht ist das doch der wichtigste, wollen wir miteinander schnell anschauen. Das hat nämlich einen biologischen Grund. Man war damals der Ansicht, dass das männliche Sperma der ausschließliche Träger des Lebens ist. Und dass der Körper der Frau nur ein Gefäß war, wo sich dieses Leben entwickeln konnte. Oder? Das ist für uns unverständlich heute, oder vielleicht lachen wir sogar darüber, ja, die waren ja ein bisschen doof und so, oder? Aber das war diese Ansicht. Und bevor wir dann so unverständlich das schauen oder lachen darüber, müssen wir bedenken, wisst ihr, bis wann, dass man diese Ansicht hatte? Mitte des 19. Jahrhunderts. 1840 und irgendwas. Erst dann hat man die ersten Eizellen bei den Säugetieren gefunden. Und bis dann war man der Ansicht, dass das Leben nur durch den Samen des Mannes weitergegeben wird. So lange ist das nicht her. Und jetzt kann man dann vielleicht auch verstehen, warum dem Vater diese Stellung zuteil wurde, als Lebensspender, war ja das unhinterfragte Oberhaupt der Familie und Sippschaft. Jetzt wissen wir auch, woher dieses Bild kommt. Gott, der Vater. Gott als Vater zu nehmen, bedeutet also in erster Linie zu bekennen, dass er der Urheber des Lebens ist und somit auch das Oberhaupt der Schöpfung und der Menschen. Sein Wille geschieht überall. Und doch lesen wir immer wieder von erstaunlichen Brüchen in dieser Vorstellung der Vaterschaft Gottes. Urheber des Lebens, und doch entspricht er nicht so ganz und gar nicht den menschlichen Vätern. So wird zum Beispiel Gott, das ist noch lustig, gell, zum Vater der Weisen und Anwalt der Witwen. Lesen wir im Psalm 68. Im Psalm 103 steht zum Beispiel, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Das ist offensichtlich aber eine andere Furcht als diejenige, die Kinder angesichts eines bösen Vaters empfinden oder eines "Ich sehe dich" Vaters, oder? Das ist eine andere Furcht, weil es eben nicht die gleichen Väter sind. Gott, der Vater und die menschlichen Väter. Schauen wir uns noch ein bisschen andere Beispiele an, dieses Vaterseins, dieses göttlichen Vaterseins. Eine Geschichte, die wir alle kennen. Der verlorene Sohn kommt nach Hause und da reagiert der Vater, der damalige Patriarch, so völlig unangebracht und würdelos, oder? Und das ist eigentlich das Provokante an der Geschichte. Für uns ist heute das einfach. Ja, da lesen wir vielleicht schon was drüber, oder? Aber was hat er gemacht? Gemäß Lukas 15. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, also der Vater, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Ein Patriarch wäre da mit seinem Stock da vor der Tür stehen geblieben. Er kann zu mir kommen. He? Soll er mal daherkriechen, oder? Gott ist aber nicht so. Ja, hat Jesus doch von Gott geredet. Patriarch, ja, aber ganz anders. Gottes Vatersein ist anders. Jesus bezeichnet Gott als seinen Vater, und ruft ihn in höchster Bedrängnis mit: Abban, Markus 14. Und er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Hat da Jesus gebetet im Gethsemane. Im Unser Vater motiviert er die Jünger und auch jetzt natürlich auch uns, es ihm gleich zu tun, nämlich Gott als einen anderen, uns entgegenkommenden, barmherzigen und vergebenden Vater anzurufen. Paulus greift dies übrigens in seinem Brief an die Römer auf, wo er schreibt in Kapitel 8, Vers 15, ihr habt, also ist ein Teil des Verses, gell, ihr habt den Geist der Sohnschaft oder der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Denn wenn Gott unser Vater ist, sind wir folglich seine Kinder. Aber das gilt, ja, für wen das gilt, kommen wir dann noch drauf. Einen neuen kindlichen Geist, diesen gilt es zu kultivieren und den alten vor Vatererfahrungen so strotzenden alten Geist, den müssen wir beiseite lassen, den müssen wir loslassen. Und dann stoßen wir vielleicht auch zu unserem echten Vater hindurch. Ich verstehe gut, wenn es Menschen gibt, die Schwierigkeiten bekommen, wenn die Bibel von Gott als den, ja natürlich als den Vater, das habe ich schon gesagt, spricht, aber auch vom Gott als den Kriegsherrn. Oder wenn da etwas steht von Gottes Zorn, von seiner Gewalt, von seiner Eifersucht. Von Gott, der die Sünden nicht ungestraft sein lässt. Auch das haben wir miteinander angeschaut. Gott ist das alles. Und doch ist er eben anders als das, was wir uns vorstellen. Wenn dir dann der Gedanke kommt, das sei nicht dein Gott oder entspreche nicht deinem Gottesbild. Ich habe da ein ganz anderes Bild von Gott, oder? Ja eben, ein Bild von Gott. Ich sage nur Exodus 20. Hä? Dann erinnere ich auch, aber auch gerne an Xenophanes. Mach du deinen Gott nach deinen Wünschen, wie es du willst, wie er aussehen soll, wie du das gerne hättest. Und du kommst stark in Konflikt. Du kommst nicht weit mit dem Gott, den du dir zusammenschusterst in deiner Vorstellung. Vielleicht erinnerst du dich aber an den allmächtigen Schöpfer und fängst dann an zu staunen, dass du dieses Wesen Vater nennen darfst. Der Gott, der alles in seiner Hand hält, der das Universum am Laufen hält. Diese Erde würde sich nicht um die Sonne drehen oder auch nicht in sich selbst drehen, wenn Gott das nicht zulassen würde oder wenn er das nicht machen würde. Da wäre alles tot. Ohne Gott gibt es kein Leben, gibt es keine Bewegung, nichts. Und du darfst diesen Gott Vater nennen und somit sein Kind sein. Und wieso darfst du das? Was steht da in Johannes 1,12? Ja, genau, danke, Irmi. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Im Glauben an Christus wirst du zum Gotteskind und Gott dein echter Vater. Ich glaube an Gott, den Vater, so wie im Wort beschrieben, nicht gemäß unseren menschlichen Erfahrungen mit unseren Vätern. Und wenn wir an diesen Gott, den Vater, glauben, dann bedeutet das eben Dinge, die wir so vielleicht nicht fassen können. Es bedeutet Kindschaft. Es bedeutet Errettung. Es bedeutet, einen neuen Geist zu bekommen. Nicht einer der Knechtschaft, sondern einer der Freiheit. Gott ist ein Vater der Barmherzigkeit, der Gnade. Aber eben nicht nur. Er ist so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Betet für diese Erkenntnis. Betet dafür, Gott erkennen zu dürfen, wie er ist. Und lass deine Vatererfahrungen los. Lass dich von Gott und seinem Wort korrigieren, inspirieren und leiten. Halte fest am Glauben an Christus. so bist du Kind Gottes. Kind des perfekten Vaters. Amen.